Also der erste ist erstmal zu analysieren, was ist unser CO2-Fußabdruck als Firma, aber nicht nur in der Produktion, sondern auch im Büro, im Versand, im Lager. Also erstmal messen und dann schauen, was sind die Maßnahmen, die wir umsetzen können, um klimaneutral zu werden.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Nachhaltigkeit als Schlüssel zum Unternehmenserfolg mit der Mitgründerin von Kokoli, Greta Schindler. Und hier ist euer Host und fürgründer-Redakteur Elena Todeva.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Besser gründen. Heute dreht sich alles um Nachhaltigkeit. Deshalb spreche ich mit Greta Schindler, Mitgründerin von Kokoli, einer Online-Plattform für gebrauchte Designmöbel. Greta ist eine visionäre Unternehmerin, die sich mit Leidenschaft für nachhaltiges Wirtschaften und innovative Geschäftsmodelle einsetzt. Wie ihr seht, geht dieser Vorname anscheinend Hand in Hand mit Nachhaltigkeit. Mit Greta diskutiere ich heute darüber, warum ein nachhaltiger Ansatz nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den geschäftlichen Erfolg entscheidend ist. Dranbleiben lohnt sich, denn sie teilt am Ende drei Key Learnings für alle, die ihr Unternehmen mit Weitblick führen wollen.
Hallo Elena, danke schön und auch danke für die nette Intro.
Greta, was ist eigentlich besonders an Kokoli? Was macht Kokoli anders als andere Möbelshops?
Kokoli steht für Community of Conscious Living. Es ist also eine Gemeinschaft für bewusstes Leben und Wohnen. Wir sind ein digitaler Marktplatz für Möbel mit kleinen Schönheitsfehlern. Das heißt, dass wir Möbel verkaufen, die nicht mehr als neu auf dem Markt verkauft werden können. Sei es Ausstellungsstücke oder Retourenmöbel oder B-Ware-Möbel oder eben auch Möbel aus zweiter Hand.
Was sind B-Ware-Möbel?
B-Ware-Möbel sind Produkte mit kleinen Mängeln oder Schönheitsfehlern, Tische, Stühle, die einen Kratzer abbekommen haben, sei es bei der Einlagerung oder beim Transport und die eben nicht mehr ganz als neu verkauft werden können, aber noch funktionell sind. Mhm. Was uns anders macht, ist, dass wir alle Möbel auf den Zustand überprüfen. Das heißt, wir wollen wirklich den Second-Hand-Möbelmarkt so einfach machen wie den First-Hand. Also es soll so einfach für jeden sein, Möbel aus zweiter Hand zu kaufen oder Möbel mit Schönheitsfedern zu kaufen, wie wenn er in einen Laden geht, ein neues Möbelstück kauft. Mhm. Man soll darauf vertrauen können, dass der Zustand so ist, wie man sich vorstellt, wenn man das Produkt bestellt. Und wir kümmern uns auch um den kompletten Kundenservice und den Versand der Möbel. Also auch die Logistik und die Operations liegen auch bei uns. Und die Firma ging vor 2 Jahren live. Wir sind ein Startup aus Berlin und haben mittlerweile 350.000 Produkte, Möbelstücke und Designaccessoires online.
Wow.
Und unser Ziel ist einfach, den Möbelmarkt nachhaltiger zu gestalten. Also wir möchten so viel Möbeln wie möglich ein zweites Leben geben und in die Kreislaufwirtschaft eben einbinden.
Du hast jetzt Kreislaufwirtschaft gesagt, richtig?
Mhm.
Könntest du uns ein bisschen erklären, wobei es sich bei diesem Begriff handelt?
Ja, also Kreislaufwirtschaft basiert eigentlich auf 3 Punkten. In erster Linie heißt es, die Ressourcen, die man hat, effizient einzusetzen. Und das kann man auch ganz gut erklären bei dem Thema Möbelmarkt, also dass man eben auf erneuerbare Materialien setzt und auch auf nachhaltiges Design, zum Beispiel Produkte, die einfach zu reparieren sind oder dass es auch einfach ist, Ersatzteile zu finden. Das heißt, dass man Produkte reparieren kann und damit dann auch, das ist der zweite Punkt, die Lebensdauer der Produkte eben erhöhen kann, zum Beispiel indem man Produkte Secondhand kauft, also wieder ein zweites Leben schenkt, Produkte nutzt oder Services nutzt, zum Beispiel Ausleihen von Produkten, anstatt die alle selber zu kaufen, die dann auch von jemand anders danach weiter benutzt werden können. Und der dritte Punkt sind eben, dass man aus Nebenprodukten und Abfallprodukten auch etwas Nützliches noch herstellen kann oder die auch verringert.
Mhm.
Also ein gutes Thema ist zum Beispiel eine der Designmarken, mit denen wir arbeiten, heißt Vaca Valiente aus Spanien. Das ist eine Möbel- oder eine Accessoire-Firma. Die arbeiten komplett mit Lederresten, Lederabfällen aus der Modeindustrie und stellen daraus kleine Brotkörbe und kleine Tischhalter und so weiter her.
Mhm.
Also, dass man eben Abfallprodukte in etwas umwandelt, das man nutzen kann. Und das sind eigentlich die 3 Punkte der Kreislaufwirtschaft.
Und wie sieht's mit dem Markt aus? Also, könntest du uns ein bisschen schildern, wie der Markt aussieht?
Ja, gern. Also, der Möbelmarkt, das ist wirklich, finde ich, sehr, sehr spannend. Das sind um die 640 Milliarden Dollar weltweit werden da Umsatz gemacht im Jahr, aber nur 4% davon wirklich aus zweiter Hand.
Wow.
In Europa generell sind es immerhin 5% der aller Umsätze des Möbelmarkts kommen aus zweiter Hand und in Deutschland sind es nur 3%. Also es ist noch wirklich sehr viel Platz auch zum Wachsen für die Secondhand-Industrie. Aber was ich sehr interessant finde, sind eben andere Vertikale, ne? Andere Märkte, in denen das schon sehr, sehr gewachsen ist, zum Beispiel in der Fashion. Es gibt ja heutzutage fast niemanden mehr, der nur neue Produkte im Schrank hängen hat. Oder auch beim Automarkt zum Beispiel. Mhm. Es ist heutzutage ganz normal, ein Secondhand-Auto zu kaufen, einen Gebrauchtwagen zu kaufen.
Ja.
Und es gibt natürlich noch ganz viele andere, wie zum Beispiel der Büchermarkt etc. Und wenn man sich mal den Abfall des Möbelmarktes anschaut, das ist auch wirklich beeindruckend. Allein in Europa werden 10 Millionen Tonnen Möbel jedes Jahr weggeworfen. Also die landen auf der Sperrmüll oder auf der Müllkippe.
10 Millionen Tonnen.
10 Millionen Tonnen. Und die meisten, also die große Anzahl dieser Möbel sind unter 15 Jahre alt. Also wir haben eigentlich schon diesen Begriff, den man so von der Mode kennt, dieses Fast Fashion. Das ist eigentlich jetzt auch schon ein Problem in der Möbelindustrie. Wir nennen das Fast Furniture. Problem.
Fast Furniture.
Mhm. Und in Deutschland finde ich auch einen sehr interessanten Punkt. Die Deutschen geben im Schnitt 450 Euro pro Jahr für Einrichtung und Möbel aus. Also da ist Wohnmöbel, Büromöbel in Begriffen.
Mhm.
Und das ist um 60 Euro pro Person gestiegen seit 2014. Also das ist auf jeden Fall ein wachsender Markt. Und wenn man dann noch Accessoires und Dekorationen und so dazu nimmt, dann sind es nochmal 150 Euro, also 600 Euro pro Kopf pro Jahr. Also es ist wirklich ein sehr interessanter und dynamischer Markt.
Und welche Vorteile bietet die Kreislaufwirtschaft für die Kunden?
Ja, also generell jetzt als Beispiel bei Cocoli ist es so, dass der große Vorteil bei uns eben ist, die Produkte gibt es schon. Ja, also die müssen nicht erst mal hergestellt werden, wenn man die bestellt.
Mhm.
Und die müssen auch nicht erst nach Deutschland gebracht werden, sondern die Produkte gibt es schon. Die sind teilweise bei uns im Lager. Es gibt kurze Lieferwege und auch kurze Lieferzeiten. Ich kenne Menschen, die teilweise 3 bis 4 Monate auf ein neues Sofa gewartet haben und bei uns sind die Produkte innerhalb von 7 Tagen im Schnitt da.
Mhm.
Zweitens ist natürlich die Ersparnis. Bei Produkten mit kleinen Schönheitsfehlern oder B-Ware oder Secondhand kann man schon einiges sparen. Bei Kohl ist es bis zu 70%. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass man einfach auch nachhaltiger wohnt.
Mhm.
Und was man sich vielleicht nicht so überlegt, wie viel wir eigentlich pro Person im Jahr an Treibhausgasen eigentlich herstellen, ne? Also der sogenannte oder berühmte CO2-Fußabdruck von jedem. In Deutschland ist der CO2-Fußabdruck tatsächlich 11.000 Kilo CO2 verursacht jeder Deutsche im Jahr. Und um diese Treibhausgase oder diesen Effekt eben zu verringern, das kann man schon deutlich machen, wenn man auf Secondhand nicht unbedingt umsteigt 100%, aber es dann auch diese Secondhand- oder B-Ware-Produkte in Betracht zieht, wenn man seine nächste Anschaffung macht. Als Beispiel wieder in der Möbelindustrie, bei einem Sofa aus zweiter Hand, bei einem Dreisitzer zum Beispiel, werden etwa, wenn man ein Secondhand-Produkt kauft und kein neues dafür produziert werden muss, werden etwa 100 Kilogramm CO2, also Kohlenstoff, äquivalent reduziert, ja, oder gespart. Und das ist eben die Herstellung, die gespart wird, und auch die Lieferungen und die Lieferkette generell. Und das ist eigentlich schon von diesen 11 Tonnen fast 1% der jährlichen Emissionen. Und wenn man eben das im Kopf hat, glaube ich, dann macht das wirklich Sinn.
Absolut, ja. Und welche Vorteile hat es für die Firmen und die Möbelhersteller?
Genau, also die Firmen und Möbelhersteller, die mit uns arbeiten, die haben natürlich den großen Vorteil, dass sie im ersten Punkt einen neuen und zusätzlichen Absatzmarkt mit uns haben, ne? Also sie können Produkte verkaufen, die vorher eben keinen Absatz mehr hatten.
Mhm.
Es gibt keine Kannibalisierung. Das heißt, ein Secondhand-Sofa, das günstiger ist, kannibalisiert dann nicht den Neukauf eines Sofas, weil es nämlich nicht über sie selbst verkauft wird, sondern über uns. Sie kriegen quasi einen Nachhaltigkeitspartner mit Cocoli, der Firma auch hilft, in die Kreislaufwirtschaft einzusteigen.
Mhm.
Und gleichzeitig, wenn man bei uns auf die Website geht, es gibt sogenannte Shop-in-Shops. Also die Brands haben auch ihre eigenen Shops bei uns auf der Webseite. Das heißt, sie können gezielt darüber entscheiden, wie ihre Brand, ihre Marke eben dargestellt wird, wie das Wording der Produkte ist, wie die Fotos und Logos platziert werden etc. Das heißt, es hilft auch beim Branding und die Marke wird eben geschützt.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Wir haben soeben über das Thema Kreislaufwirtschaft gesprochen. Warum ist dieser Ansatz heute von so großer Bedeutung für Startups und Unternehmen?
Ja, gerne. Also die Weichen für Klimaneutralität werden seit dem Pariser Klimaabkommen 2015 eigentlich schon gelegt. Und zwar nicht nur für die Industrie, sondern auch eigentlich für jeden Einzelnen. Denn wir wissen heute, dass die Treibhausgase, die wir verursachen, und zwar privat, aber auch die Firmen natürlich, die die Erde erwärmen. Ja, und die Erderwärmung wurde im Pariser Klimaabkommen wurde eben beschlossen, dass wir die Erderwärmung unter der 2-Grad-Obergrenze halten müssen. Mhm. Und dafür gibt es eben sehr viele oder sehr hohe Klimaziele, die gesteckt worden sind. Und da kann jeder sehr viel dafür tun. Und wenn man jetzt sich die Startups anschaut, die heute gegründet werden und auch Unternehmen, die es schon länger gibt. Es ist einfach eine Tendenz, es ist eine globale Bewegung. Wir müssen nachhaltiger wirtschaften, um weiterhin existieren zu können und auch weiterhin relevant zu sein und einfach generell nicht nur auf unsere Umwelt, sondern auch auf die Menschen, die mit uns arbeiten, zu achten. Mhm. Und das wird natürlich nicht nur von gutem Willen getrieben, sondern auch, es gibt auch immer mehr Gesetze, die uns eben als Startups in diese Richtung leiten. Mhm. Also es gibt immer mehr Gesetze zur Abfallwirtschaft zum Beispiel. Es ist zum Beispiel seit 2003 Pflicht, dass der Elektrofachhandel sachgemäß Elektro- und Elektronikgeräte eben entsorgt und auch zurücknimmt. Das wissen auch schon ganz viele Kunden. Also innerhalb der EU gibt es dieses Gesetz seit 2003, wo die Produkte eben zurückgenommen werden müssen. Und in einigen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich, gibt es das Loi AGEC seit 2022. Dort wird schon von den Herstellern von Möbeln zum Beispiel verlangt, dass sie die Möbel, wenn die ans Ende von ihrem Lebenszyklus gekommen sind, wieder zurücknehmen müssen. Ja, also die Hersteller werden auch immer mehr in Verantwortung gezogen für die Produkte, die sie produzieren. Mhm. Und es wird immer wichtiger und es wird auch Gesetz, sich diesen Sachen anzupassen.
Mhm. Okay, also ich wiederhole noch mal kurz. Also wir haben die Richtlinie Waste of Electrical and Electronic Equipment und la Loi AGEC. Abgesehen von der Gesetzeslage, warum ist der Ansatz der Kreislaufwirtschaft für Kunden und private Personen beziehungsweise für Firmen und Unternehmer jetzt so wichtig?
Genau, also für Kunden und Privatpersonen ist es eigentlich wirklich keinen triftigen Grund. Es gibt eigentlich wirklich keinen triftigen Grund mehr heutzutage, neue Produkte zu kaufen in den allermeisten Branchen. Ja, es existiert eigentlich alles schon in irgendeiner Form und die Technik ist heute auch so gut, dass man Schönheitsfehler genau erkennen kann, sich darüber informieren kann. Man kann sich selber fragen, kann ich mit einem Kratzer an einem Tisch leben, der sowieso passieren würde, wenn mein kleines Kind dran stoßt oder so. Mhm. Also es gibt eigentlich wirklich keinen triftigen Grund mehr, neu zu kaufen heutzutage. Plus es hilft auch wirklich dabei, den eigenen Fußabdruck, also CO2-Fußabdruck zu verringern. Das sind 11 Tonnen CO2 im Jahr, die jeder Deutsche tatsächlich verursacht. Und mit diesem Switch oder mit dieser Veränderung zur Kreislaufwirtschaft hin und auch zum Secondhand-Markt kann man eben da einiges sparen. Mhm. Und für Firmen und Unternehmer generell, ich denke, es ist eine globale Bewegung. Wir müssen nachhaltiger wirtschaften, die Ressourcen werden knapp und wir müssen auf die Menschen und auf die Umwelt einfach mehr achten. Und wenn die Firmen eben ihre Produkte in die Kreislaufwirtschaft geben, ist es natürlich toll, es ist ein zusätzlicher Absatzmarkt. Ja, man muss diese Produkte nicht vernichten. Das ist leider ganz, ganz oft der Fall, dass Produkte, die nicht mehr wie neu sind, vernichtet werden. Das kennen wir von der Fashion-Industrie, aber eben auch von den Möbeln. Und es gibt ja auch ganz tolle Vorreiter, es gibt ganz tolle Projekte, die da schon gezeigt haben, wie es geht, zum Beispiel der Automarkt. Ich meine, heutzutage ist ganz normal, sich für einen Gebrauchtwagen zu entscheiden, muss nicht neu sein. Der Büchermarkt, wir kennen die Firma Momox, die schon jahrelang Vorreiter ist beim Secondhand-Büchermarkt. Dann bei Premium und Fashion und Accessoires, zum Beispiel Vestiaire Kollektiv hat da den Markt ganz, ganz ausschlaggebend verändert. Aber auch bei Fast Fashion, nicht nur bei Premium-Produkten, wie zum Beispiel Vinted, die Firma, die heute auch jeder kennt. Und das ist auf jeden Fall ein Modell. Dieses Secondhand ist bewährt wird nicht nur von den Kunden unterstützt, sondern auch mittlerweile durch Förderungen und ganz klar für kleine Unternehmen, für Startups, aber auch Unternehmen, die eben Investment brauchen, wird es mittlerweile auch groß unterstützt von VCs, die sich auf Impact Funds konzentrieren, also Impact Investoren. Mhm, ja. Des Weiteren gibt es auch immer mehr Transparenz für die Kunden, was ich denke, ist ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung, obwohl es noch nicht ganz standardisiert ist. Also man weiß noch nicht genau, wie transparent ist, welcher Siegel oder welche Zertifizierung. Aber gerade in der Möbelbranche gibt es natürlich, kennen vielleicht der ein oder andere, der Blaue Engel oder Ökotex Standard 100 oder FSC für die nachhaltige Forstwirtschaft etc. Wir zum Beispiel als Cocoli bewerben uns momentan für den Siegel von B Corp, das ist Benefit Corporation. Da geht es um Firmen, die nicht nur auf den Profit achten, sondern auch darum, einen positiven Effekt auf Gesellschaft und Umwelt zu haben. Mhm. Und wir bewerben uns gerade intern dazu und hoffen, dass wir auch bald diese Zertifizierung annehmen können.
Mhm. Super spannend. Das bedeutet, Kunden haben dadurch einen Einblick darin, welche Branchen, welche Unternehmen sich wirklich nachhaltig beschäftigen oder wirtschaften. Und wir haben jetzt über die Kreislaufwirtschaft an sich gesprochen. Wie funktioniert sie? Also was sind die globalen und lokalen Treiber für die Kreislaufwirtschaft?
Also die Kreislaufwirtschaft wird eigentlich global zum neuen Normalzustand. Das lineare Modell, das es davor gab, also die Firma produziert etwas, der Kunde benutzt es, nachdem er es benutzt hat, wird es weggeschmissen. Diese lineare Wirtschaft funktioniert nicht mehr aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist die Ressourcenknappheit. Energie wird immer teurer. Wir haben nicht mehr die Energie, die wir brauchen würden, um all das herzustellen, das die Menschheit heutzutage braucht. Aber auch Materialien werden knapp etc. Also die Ressourcenknappheit ist die ganz natürliche Evolution. Das heißt, die Kreislaufwirtschaft muss hier greifen. Das lineare Modell funktioniert nicht mehr. Aber auch die Verbraucherwünsche.
Zum Glück, ja.
Also man merkt auch immer mehr, wie die Kunden nachhaltige Optionen bevorzugen. Mhm. Also da habe ich auch eine Umfrage vor kurzem gelesen von Ernst & Young. Die ist zwar schon 3 Jahre alt, aber immerhin, in der Umfrage waren 67% der befragten Konsumentinnen und Konsumenten gaben an, dass sie bereit sind, mehr zu bezahlen für ein nachhaltiges Produkt. Mhm. Das ist wahrscheinlich heutzutage noch mehr. Und 59% haben angegeben, dass sie schon unverpackte Lebensmittel gekauft haben, was ich auch ganz toll finde. Mhm. Natürlich hängt das von dem Land ab, in dem man wohnt, ist natürlich nicht das Gleiche, ne? Wenn man in Deutschland wohnt, wo dieses Bewusstsein auch schon seit Jahrzehnten geprägt wird, dass man nachhaltig leben muss, wie in anderen Ländern. Mhm. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall da und die Verbraucherwünsche gehen in diese Richtung und die Unternehmen müssen sich den Verbraucherwünschen anpassen. Und der dritte Punkt wäre die Digitalisierung. Also es wird immer leichter, auch die Kreislaufwirtschaft oder die Ziele für die Kreislaufwirtschaft umzusetzen. Mhm. Künstliche Intelligenz kann zum Beispiel helfen dabei, dass man die Benutzung von Strom und Wasser optimiert bei der Herstellung von Produkten etc. Also die Digitalisierung ist auch, glaube ich, ein ganz natürlicher Treiber für den Ausbau der Kreislaufwirtschaft.
Du hast soeben über das sich verändernde Verbraucherverhalten gesprochen. Wie beeinflusst die Kreislaufwirtschaft eigentlich das Verbraucherverhalten und den Markt?
Ja, es gibt 3 quasi Mitspieler oder Säulen, die da miteinander interagieren. Das erste hast du gerade gesagt, das sind die Verbraucher. Also die Verbraucher legen immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit und die werden immer aktiver. Ja, sie wollen immer mehr von den Firmen wissen. Sie suchen Transparenz. Mhm. Sie fragen zum Beispiel, also bei uns in der Firma jetzt wird oft gefragt, nehmt ihr dann die Verpackung wieder mit, wenn ihr das Produkt abgeliefert habt? Oder die Kunden fragen, was mache ich nach dem Ende des Lebenszyklus eines Produkts? Ne? Bei Cocoli zum Beispiel kann man das Produkt, das man über Cocoli gekauft hat, wiederverkaufen. Mhm. Aber es ist natürlich auch manchmal braucht man einfach nur ein Ersatzteil dazu. Und die Verbraucher sind immer mehr daran interessiert und werden immer aktiver. Die zweite Säule sind die Firmen. Und die Firmen, die müssen einfach innovative Designs und Prozesse finden. Die Verbraucher suchen nach dieser Transparenz. Firmen müssen transparenter sein. Sie müssen transparent sein in Bezug auf Produktion, auf Lieferung, Abfallverwertung. Insgesamt ist das ja auch ein Differenzierungsmerkmal. Mhm. Die Circular Economy, also die der Kreislaufwirtschaft, muss verankert sein in der Unternehmensstrategie, dass sie überhaupt funktionieren kann und auch von allen interessierten Parteien in der Firma vorangetrieben wird. Mhm. Und leider habe ich vor kurzem eine Umfrage gelesen, dass nur 32% der befragten Unternehmen sagt, dass Nachhaltigkeit oder Kreislaufwirtschaft heutzutage in der Unternehmensstrategie verankert ist. Also da ist auf jeden Fall noch viel Platz zum Wachsen. Und die dritte Säule ist eben Politik und Gesetze. Ja, also die Kreislaufwirtschaft muss begünstigt werden durch die Politik, durch Gesetze. Mhm. Zum Beispiel beim Recyceln kennen wir in Deutschland, Recyceln ist Pflicht bei uns. Mhm. Aber auch in der EU haben sich mittlerweile Ökodesign-Richtlinien festgesetzt. Das heißt, die Ökodesign-Richtlinien gelten für verschiedene Produktgruppen. Zum Beispiel sollen sie gegen die Vernichtung von Kleiderüberschüssen bei der Produktion, bei Kleiderherstellung greifen. Die sind noch nicht komplett durch, die sind jetzt aber momentan schon in der Gesetzesvorlage.
Ja.
Der Aktionsplan der EU sagt auch aus, dass ab 2030 nur noch kreislauffähige Produkte auf den Markt gebracht werden sollen. Es ist, wie gesagt, noch nicht komplett durch dieses Gesetz, aber das ist schon der erste Anhaltspunkt dafür, in welche Richtung wir gehen. Und es soll auch also ganz konkrete Produktpässe zum Beispiel geben, mit denen man dann Produkte, nachhaltige Produkte besser vergleichen kann. Also wie viel Wasser wurde wirklich benutzt bei der Herstellung dieses Produkts. Mhm. Und dann soll es auch noch einen Reparaturenindex geben.
Mhm.
Wie leicht sich ein Produkt von alleine, ohne dass man das einschicken muss, reparieren lässt. Also es gibt da ganz, ganz viele Richtlinien, die auch von der Politik, aber auch von der EU, mhm. Also der lokalen Politik, aber auch von der EU oder auch weltweit bald in Kraft treten.
Du hast gerade eben davon gesprochen, dass es ganz wichtig ist, Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie zu verankern. Das ist auf jeden Fall mal ein Schritt, den Unternehmer gehen können, um effektiv in die Kreislaufwirtschaft einzusteigen. Was sind weitere Schritte, die Unternehmen in Betracht ziehen können?
Ja, ich finde es eine sehr, sehr gute Frage, weil es ist doch sehr abstrakt, ne? Also wie können wir nachhaltiger sein als Projekt? Aber ich glaube, es gibt da ganz, ganz konkrete Schritte, die man als Startup-Founder oder als Unternehmer eben machen kann. Also der erste ist, würde ich sagen, erstmal zu analysieren, wie viel Emissionen wir eigentlich herstellen selbst. Was ist unser CO2-Fußabdruck als Firma, aber nicht nur in der Produktion, sondern auch im Büro, mhm. im Versand, im Lager. Also erstmal messen, welchen CO2-Fußabdruck wir als Firma haben und dann schauen, was sind die Maßnahmen, die wir nehmen können oder die wir umsetzen können, um klimaneutral zu werden. Ja. Der zweite Punkt sind dann eben klare Ziele. Wenn wir wissen, wie viel wir emittieren, was sind die Ziele, um zur Klimaneutralität zu gelangen, klare Ziele setzen und einen Zeitrahmen dazu setzen und diese Ziele dann auch regelmäßig zu überprüfen. Also, dass sie nicht nur in dem Manifesto einmal stehen, sondern dass sie auch regelmäßig überprüft werden. Sind wir auf dem richtigen Weg? Können wir die anpassen? Wie kommen wir da schneller hin? Und dann noch ein Thema, das wir vorhin schon kurz erwähnt haben. Also ganz wichtig ist, dass die Nachhaltigkeit in den Unternehmenswerten verankert sind. Also die KPIs der Firmen sollen nicht nur auf Profit bedacht werden. Ja, und bei Coca-Cola ist es zum Beispiel so, wir haben sowohl unsere Umsatz-KPIs, natürlich, um an spezifische Umsatz-KPIs zu kommen, sondern auch Nachhaltigkeits-KPIs. Mhm. Zum Beispiel die Reduktion von CO2, also die Ersparnis von CO2 durch den Wiederverkauf von Secondhand-Artikeln und Produkten und die Abfallersparnis auch. Die messen wir auch, die wir eben durch den Wiederverkauf von B-Ware eben erwirtschaften.
Und die trackt ihr genauso in regelmäßigen Abständen?
Ganz genau. Wir tracken das alle 3 Monate und zwar nicht nur wir intern, die Founders, sondern auch mit unseren Investoren und den Stakeholdern von der Firma.
Mhm. Mhm.
Und ich glaube, das ist auch ein guter Übergang zum nächsten Punkt. Ich glaube, man muss sich als Unternehmer und in den Firmen auch Interessensträger oder Stakeholder eben suchen, die gleichen Werte haben. Also da geht es nicht nur um die Investoren, sondern auch um Lieferanten, Partner, im Team generell. Also dass man eben diese gleichen Werte hat, dass man die vermitteln kann und dass alle in die gleiche Richtung rudern. Denn ich denke, es kommen oft Momente in einer Firma, im Leben einer Firma oder während des Jahres, wo es einfach auch leichter wäre, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht nachhaltig sind, die zum Beispiel günstiger sind, wenn man einen anderen Weg geht oder die länger dauern, wenn man nachhaltiger gehen muss. Und dann muss man wirklich auf ein Team zurückblicken und auf Stakeholder zurückblicken, die einen dann unterstützen, den komplizierteren Weg eben zu gehen.
Mhm. Komplizierter, aber nachhaltiger.
Mhm. Und auf Produktseite, klar, Produkte nachhaltiger herstellen, wer Produkte eben herstellt. Ich glaube, es ist wichtig, sich zu informieren, zu wissen, was sind die Neuheiten in der Branche, auf Innovation zu setzen, aber auch mit den Lieferanten, mit denen man arbeitet, ganz klar Nachweise einzufordern, wie die Lieferkette funktioniert und das vielleicht noch am besten vertraglich festhalten, wenn es geht.
Mhm.
Ja, und dann eventuell noch die Digitalisierung für die Optimierung. Also wie kann ich mein Projekt nachhaltig machen mit Digitalisierung? Die Digitalisierung nutzen, dass die Herstellung nachhaltige wird, haben wir vorhin schon mal erwähnt, dass zum Beispiel die optimale Menge an Wasser oder Energie nur gebraucht wird, dass der Versand nachhaltiger ist, der Kundenservice auch etc. Mhm. Und im Endeffekt, mein letzter Punkt wäre, transparent zu sein. Es gibt nichts Schlimmeres als das sogenannte Greenwashing, mhm. ja, dass eben eine Firma so tut, als wäre sie sehr nachhaltig, ist es aber in echt nicht. Und ich glaube, je transparenter man ist, desto besser. Man kann den, meiner Meinung nach, den Kunden auch wirklich zumuten, zu sagen, wir sind noch nicht dort, wo wir hin wollen, aber wir arbeiten daran. Das ist den Kunden und auch den Menschen, die sich für deine Firma interessieren, lieber, mhm. als Lumen zu lesen, die in keiner Relation stehen, die man nicht versteht oder wo man das Gefühl hat, irgendwas stimmt da nicht. Ja, ne? Also ja. die transparent auf der Webseite zum Beispiel. Es gibt viele Firmen, die zeigen einmal im Jahr ihre Klimabilanz. Sowas kann man natürlich machen, wenn man das schafft, aber generell transparent zu sein und sich auch und auch in Kommunikation zu stehen mit den Interessenten der Firma. Ich glaube, das zahlt sich wirklich aus.
Ein Thema, das du vorhin erwähnt hast, war die Lieferkette. In Bezug darauf fällt mir ein, welche Herausforderungen eigentlich damit existieren, wenn man diesen Schritt wagt, in eine nachhaltige Richtung zu gehen, das Geschäftsmodell nachhaltig zu gestalten. Vielleicht könntest du mir sagen, welche Herausforderungen du selbst bei Cocoli hattest und wie du sie gemeistert hast.
Oh ja, wir sind noch daran, sie zu meistern. Aber ja, also der erste Punkt, den ich in der vorigen Frage erwähnt habe, ist diese Messung der eigenen Emissionen und der eigenen Nachhaltigkeit. Und das ist bei einer Firma wie Cocoli, wir sind Retailer, wir sind keine Hersteller der Möbel oder der Produkte, die wir verkaufen. Das heißt, es ist schon relativ komplex, die Lieferketten nachzuvollziehen, mhm. weil jedes Möbelstück oder wir arbeiten mit fast 60 Brands exklusiv momentan zusammen. Jede der Brands hat eine eigene Lieferkette, ja. Mhm. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Sofa verkaufen, kann es sein über eine spezielle deutsche Marke, kann aber sein, das Holz kommt dann für den Rahmen des Sofas, kommt aus Indonesien, die Stoffe werden in, oder das Leder wird in Italien gegerbt, die Wattierung kommt dann aus China, die Produkte werden zusammengebaut in Vietnam oder fertig gebaut in Deutschland. Also es ist wirklich ganz schwierig, diese Lieferkettenüberprüfung dann durchzuführen und vor allem für jemanden wie wir, die wir ja nicht die Hersteller sind, sondern nur die Weiterverkäufer in Anführungszeichen. Ja. Und dann gibt es nämlich auch noch in verschiedenen Ländern gibt es verschiedene Gesetze zur Transparenz. Mhm. Ja. Also genau wie es in Deutschland eben eingehalten wird, werden muss, wie viel Kilometer das Produkt zurückgelegt hat zum Beispiel, ist es in Vietnam oder in China nicht der Fall. Also das ist ganz schwierig, da auch einen Standard zu entwickeln und auch diese Werte vergleichen zu können. Anderes Beispiel, diese eigene Nachhaltigkeit zu messen, wenn man in einem schicken neuen Coworking ist, wo die Effizienz schon nachgemessen wird oder schon klimaneutral eben ist, ist es natürlich toll, aber wenn man sich ein kleines Office in irgendeiner Garage gemietet hat als Startup, ist es natürlich wirklich schwierig, dann auch seine eigene Effizienz messen zu können oder Müllreduzierung, Energiesparen etc. Mhm. Und was ich auch noch eine große Herausforderung finde für Firmen, die nachhaltiger werden müssen, ist, dass es oft höhere Vorabkosten gibt, wenn man sich eben dazu entscheidet, nachhaltiger zu agieren. Zum Beispiel, wir versenden alle unsere Pakete mit nachhaltigen Versandoptionen, zum Beispiel mit DHL Go Green oder es gibt auch noch Vergleichbares mit UPS und DPD. Aber es ist meistens ein bisschen teurer als den Basic, den Standardversand zu benutzen. Und da haben wir als Firma, haben wir dann erstmal höhere Vorabkosten, weil wir die dann teilweise auch noch sponsern, damit unsere Kunden nicht den kompletten Kosten übernehmen müssen, ja. Und das heißt eben für uns, dass wir bei manchen Entscheidungen, die wir treffen, tatsächlich mehr Geld erstmal ausgeben müssen, mhm. einfach um unseren Werten eben treu zu bleiben. Und das ist leider immer noch so. Und da muss man oft auch kreativ sein, um in anderen Kostenpunkten dann zu sparen und weiterhin bei den Wettbewerbern eben mithalten zu können. Anderes Thema ist die Verpackung. Also bei uns wird oft gefragt, viele Kunden fragen, ja, super, dass ihr so nachhaltig seid, weil ihr Secondhand-Produkte verkauft, aber wie sieht's aus mit dem Versand und wie sieht's aus mit der Verpackung? Weil eben doch viele Produkte, um heil anzukommen, müssen eben doch noch mit Plastik verpackt werden, ja. Mhm. Wir haben zum Beispiel bei allen Produkten, die bei uns im Lager sind, schon bei den Two-Man-Handling-Versand, also bei allen Produkten, die mehr als eine Person brauchen, zum Beispiel große Sessel, Sofas, große Tische, bieten wir schon die Option an, das Produkt, also die Verpackung wieder mitzunehmen. Die ist auch immer recycelt und wird dann, wenn sie noch intakt ist, wieder weiter recycelt. Wir machen momentan auch Tests, verschiedene Produkte in Decken zu wickeln, die wir dann wieder mitnehmen können. Aber es ist halt einfach noch nicht genug ausgebaut, sodass man das quer durch Deutschland machen kann und dass dann effizient die Decke von A nach B zurückgeht, um dann den nächsten Versand zu nutzen. Also es ist wirklich noch nicht, wir sind noch nicht da, aber wir arbeiten da auch jedes Jahr dran, um eben ja klimafreundlicher und klimaneutraler auch im Versand und in den Verpackungen eben zu sein. Mhm. Und wir benutzen auch bei allen B-Ware-Produkten, die bei uns ankommen von den verschiedenen Brands, benutzen wir eigentlich immer die Originalverpackung. Und wenn es wirklich nicht mehr zu retten ist, benutzen wir recycelte Umverpackungen von anderen Produkten.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, welche Schritte Unternehmen gehen können, um effektiv in die Kreislaufwirtschaft einzusteigen. Welche Herausforderungen existieren bei dieser Transformation? Und im gleichen Atemzug, welche Lösungsansätze gibt es dazu?
Also erst zur Lieferkettenüberprüfung. Ich glaube, ich habe vorhin schon kurz erwähnt, wir haben das tatsächlich verankert in unseren Verträgen mit den Firmen, in den neuen Verträgen. Das heißt, wir möchten spezielle Siegel von den Firmen, mit denen wir arbeiten, oder Nachweise erhalten. Das ist für uns ganz wichtig. Auch bei den Vorabkosten versuchen wir eben dann bei anderen Sachen zu sparen oder transparent zu sein, jetzt gerade beim Versand, transparent auch verschiedene Versandoptionen dem Kunden anzubieten. Das heißt, du kannst mehr sparen oder es ist ein bisschen teurer, aber dadurch ist es klimafreundlich. Also wir versuchen das dem Kunden auch so transparent wie möglich zu machen. Muss aber sagen, wir übernehmen immer noch einen Teil der Versandkosten jetzt heute für viele Produkte, die wir versenden, weil es einfach sonst zu hoch ist für den Kunden. Ja? Und dann, wie gesagt, müssen wir an anderen Orten eben sparen.
Wie messt ihr die Nachhaltigkeit? Also du hast vorhin auch schon von KPIs gesprochen, also bei euch.
Die Nachhaltigkeit messen wir einerseits bei uns im Office. Ja, also wir schauen, dass wir im Office eben energieeffizient arbeiten. Das fängt schon ganz bei kleinen Sachen an. Zum Beispiel, dass wir jeden Abend alle Computer ausgeschaltet werden und dass auch die Screens sich auch automatisch ausschalten. Also es fängt mit schon so ganz kleinen Sachen an. Und dann eben geht es immer weiter mit der vertraglichen Zusammenarbeit mit Firmen, die uns eben helfen bei der Messung der Emissionen, wie zum Beispiel B Corp, was ich vorhin kurz erwähnt habe. Des Weiteren haben wir eine Finanzierungsrunde abgeschlossen mit Venture Capitals und auch mit Impact Funds, ja, das ist bei uns ein wichtiges Thema. Impact Funds, wie wir ganz am Anfang schon erwähnt haben, messen nicht nur die Profitability der Firma, sondern eben auch die Nachhaltigkeits-KPIs. Und in diesem Sinn kann uns, also dieser Impact Fund, in dem Fall ist es Ship2Be aus Spanien, die können uns sehr ganz toll unterstützen in Bezug auf die Nachhaltigkeit unserer eigenen Firma. Die können uns helfen beim Messen der Emissionen. Die können uns helfen bei, wie können wir Offsetting machen? Wie können wir zum Beispiel umsteigen auf wiederverwendbares Verpackungsmaterial? Was macht die Konkurrenz? Die haben natürlich ganz tolle Insights in die komplette Startup-Welt. Um zu sehen, wo gibt's die Innovation? Sprich doch mal mit dieser Person, Also solche Sachen, die wir vielleicht ohne diese tollen Kontakte nicht erreichen könnten.
Wow, also wir können sehr viel von euch lernen. Ich hoffe auch, dass sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen inspiriert fühlen durch deine Erkenntnisse. Wie im Intro schon versprochen, gibt es jetzt 3 Key Learnings von dir für alle, die mit Weitblick Unternehmen führen möchten?
Ja, also ich denke in erster Linie, ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist die Zukunft und es ist ein Differenzierungspunkt. Das ist mein erstes Key Learning. Also wenn du als Firma, als Unternehmer, als Marke in Zukunft relevant sein willst, ist ein nachhaltiges Geschäftsmodell unausweichlich. Der Ruf der Brand, deiner Brand oder deiner Firma innovativ zu sein, kann dir nur helfen, kann die Kundenloyalität steigern. Und wie gesagt, es gibt einfach kaum noch triftige Gründe in den meisten Branchen, neu zu kaufen. Es ist einfach eine Bewegung, die ist hier und ein Trend, der weiter wachsen wird. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, in die Kreislaufwirtschaft einzusteigen. Und wie gesagt, es ist ein Differenzierungspunkt gegenüber deiner Konkurrenz. Und der zweite Punkt oder Key Learning würde ich sagen, es ist ganz, ganz wichtig, sich gleichgesinnte Leute oder Menschen ins Boot zu holen. In allem, was dein Unternehmen betrifft. Also Menschen, die dieselbe Überzeugung haben, die dieselben Werte haben, die dir dann helfen bei wichtigen Entscheidung, nicht vom Weg abzukommen. Wie gesagt, von der Finanzierung mit Impact Funds, über die Interesse der Stakeholder, die Partner, mit denen du arbeitest, die Menschen, die du einstellst, dass einfach die KPIs übereinstimmen, dass die festgelegt werden und dass sie transparent von allen Menschen in deinem Unternehmen bekannt, also dass sie bekannt sind, dass die Menschen wissen, in welche Richtung es geht und dass alle in dieselbe Richtung rudern, um nochmal aufs Boot zurückzukommen und vorhin.
Schön, ja.
Und das dritte Key Learning, einfach zu sagen, hab keine Angst vor dem Status Quo. Die Sachen ändern sich. Es ist gut, sich hohe Ziele zu setzen, auch wenn es momentan noch nicht ganz klar ist, wie die Gesetzeslage ist, wie schnell Nachhaltigkeit umgesetzt werden muss. Es lohnt sich auf jeden Fall, hohe Ziele zu haben, transparent zu sein, authentisch zu sein und auch gezielt mit innovativen Denken und Handeln darauf hinzuarbeiten, einfach die Branche zum Vorreiter zu machen und deine eigene Branche, in der du arbeitest, zu verbessern.
Oh Mensch, Greta, Unternehmer und Unternehmerinnen wie du geben mir echt Hoffnung in die Zukunft. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
Danke, Elena. Ich habe mich so gefreut. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr heute wieder bei Bessergründen eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr konntet aus meinem Gespräch mit Greta wertvolle Erkenntnisse für euer eigenes nachhaltiges Wirtschaften mitnehmen. Bis bald, wenn es wieder heißt Bessergründen.
Das war Bessergründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.